Aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, den zweiten Teil lesen, überschrieben Fürbitte und Lobpreis. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln auf der Erde genannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, in alle Ewigkeit. Amen. Soweit der Abschnitt bis zum Ende des dritten Kapitels. Wir haben heute Morgen gehört in unserer Betrachtung, dass der Apostel Paulus berufen war, den unaussprechlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Lieben, und wenn wir einmal den Epheserbrief und auch noch dazugenommen den Kolosserbrief betrachten, dann merken wir, welche Fülle wir in diesen Briefen haben. Aber selbst Paulus, der uns durch den Geist Gottes geleitet, das alles mitgeteilt hat, muss sagen, es ist unausforschlich, was wir hier vom Worte Gottes her in der Aussage über unseren Herrn und Heiland Jesus Christus und über die Liebe Gottes haben. Schon alleine die Tatsache, dass wir Freimütigkeit haben und Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn, das heißt, dass wir also alle Zeit zu ihm kommen dürfen. Lieben, auch das nehmen wir gar nicht so in Anspruch, wie das eigentlich sein könnte. Wenn wir daran denken, 24 Stunden rund um die Uhr steht der Herr uns in dieser Weise zur Verfügung, dass wir mit ihm reden dürfen, dass wir ihn anbeten dürfen und dass wir die innigste Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Aus lauter Gnade. Und wir lesen in Johannes 4, Gott sucht solche, die ihn anbeten, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ein Wort aus dem 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9, bewegt mich immer wieder. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Geist ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und in Psalm 14 wird uns gesagt, die Augen des Herrn sind auf alle Menschenkinder gerichtet, ob da welche wären, die nach ihm fragen. Alleine schon das ist tatsächlich fast unerforschlich, unerforschbar. Und wir können hier nur mit dem Apostel Paulus in Römer 11 dann sagen, Vers 33, O Tiefe des Reichtums und der Weisheit der Erkenntnis Gottes. Und das ist auch der Grund, warum der Apostel Paulus hier jetzt ab dem 14. Kapitel betet. Aber bevor wir auf dieses Gebet eingehen, noch einen letzten Punkt. Da heißt es, er hat eine Bitte an uns. Er sagt, deshalb bitte ich, dass wir nicht mutlos werden durch seine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Da muss ich noch eine kurze Erklärung geben, damit wir das etwas verstehen. Es war sehr naheliegend, dass die Anhänger des Apostels Paulus tatsächlich ins Wanken und ins Fragen gekommen sind. Denn stellen wir uns einmal vor, was er uns für einen Reichtum in dem Christus vor Augen gestellt hat und in welcher Weise er von der Kraft Gottes gesprochen hat, die ihn aus den Toten auferweckt hat und jetzt gesagt hat, und diese Kraft Gottes, das ist die überschwängliche Größe seiner Kraft in euch, den Glaubenden. Und jetzt kamen natürlich die Kritiker des christlichen Glaubens und sagten, also der Paulus, der redet ja zwar schon ganz gewaltig, aber wo ist er denn? Er sitzt doch im Gefängnis. Er ist doch von Rom gefangen, wie jeder andere auch. Und da spricht er aus dem Gefängnis heraus von der Kraft Gottes, die überströmend ist. Ja, wo ist denn dann die Kraft? Wir könnten sagen, bei Gott wäre es eine Kleinigkeit gewesen, den Apostel Paulus von einer Minute auf die andere herauszuführen. Wir wissen, dass das bei Petrus geschehen ist. Dass da ein Erdbeben geschah und die Fesseln, die Stahlfesseln fielen ihm von den Händen. Ihr Lieben, es wäre für Gott wirklich mehr als eine Kleinigkeit gewesen, den Apostel Paulus sofort frei zu bekommen. Aber wisst ihr, Satan hat an vielen Stellen sich total verrechnet. Und immer wenn sich der Satan total verrechnet hat, dann offenbarte immer Gott seine Macht und seine Herrlichkeit und seine Liebe. Ich möchte das nur an den beiden Beispielen einmal klar machen. Als er Jesus dort am Kreuze hing, ehrlos, wehrlos, geschändet, verspottet von allen, und er auch noch ausrufen musste, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war es der absolute Tiefpunkt, auch im Leben des Herrn Jesus. Aber was hat der heilige, ewige Gott aus dieser Leidensgeschichte gemacht? Was hat Gott aus Golgatha gemacht? Was hat er aus dem vergossenen Blut seines Sohnes gemacht? Das größte Heilswunder, was es überhaupt je geben konnte und geben wird und kann. Nämlich das Angebot der Liebe Gottes und die Gründung der Gemeinde Jesu. Und da hat sich der Satan wirklich total verrechnet. Er hat gedacht, jetzt stirbt er am Kreuz, von seinen eigenen Leuten verachtet und jetzt ist alles aus. Und dann kam die Botschaft der Auferstehung. Da musste er erkennen, es ist ja noch schlimmer als vorher. Früher war er als Wanderprediger wenigstens immer in einem bestimmten kleinen Bezirk. Und als er auferstanden ist, ist er jetzt überall. Und jetzt ist er sogar in den Herzen aller Gläubigen. Und jetzt habe ich gedacht, dass der Apostel Paulus, der mir so viel Sorge und Not macht, weil er so viele herausreißt aus der Macht der Finsternis und sie durch das Evangelium gewinnt für diesen Jesus Christus, jetzt ist er im Gefängnis. Und jetzt habe ich gedacht, es ist endlich Ruhe. Jetzt kann er die Gemeinde nicht mehr leiten und kann sie nicht mehr führen. Und was tut Gott? Gott offenbart ihm in diesen Tagen des Gefängnisses das Geheimnis des Christus und das Geheimnis der Gemeinde und das Geheimnis der Entrückung und das wunderbare Geheimnis der Verwaltung mancherlei Gnadengaben Gottes. Und so muss der Satan merken, Das ist ja wieder viel schlimmer geworden, als ich das gehofft habe. Und wir sehen aus all dem, dass Gott keinen Fehler macht und dass er auch nie zu spät kommt. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, jetzt ärgert euch nicht daran und stoßt euch nicht daran, dass ich der Gefangene bin. Ich bin nämlich nicht der Gefangene Roms, sondern ich bin der Gefangene des Herrn Jesus. Und Jesus Christus ist der Herr. Und diesen Dienst, den ich jetzt tun darf, das ist die wunderbare Verkündigung des Evangeliums der frohen Botschaft. Und da sagt er ja dann in Kolosser 1, Kolosser 2 dann auch, in ihm, dem Herrn Jesus, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In ihm, dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und jetzt sagt er etwas, da müsste uns eigentlich der Atem fast stille stehen. Und in ihm seid auch ihr schon jetzt zur Fülle gebracht. Das wollte Satan natürlich nicht, dass zuerst einmal Menschen aus seinem Machtbereich herausgerissen werden und unter der Deckung des Blutes reingewaschen werden. Jetzt werden sie auch noch zur Fülle gebracht. Das heißt, Christus in ihnen. Und so weiß er, dass sie für ihn verloren sind. Und dass das für ihn eine gefährliche Sache ist, das Evangelium. Wisst ihr, er hat nichts dagegen, wenn man ein bisschen fromm ist. Er hat nichts dagegen, wenn man auch ein bisschen christlich ist. Aber dort, wo vom Blute Jesu das Evangelium der Liebe Gottes verkündigt wird, da ist er hellwach und da versucht er, die Menschen zu verführen und abzuhalten, dass ja keiner zum Glauben an diesen Jesus Christus kommt. Denn das ist für ihn die schlimmste Niederlage, die er erfahren kann. Wenn ihm Menschen, die ihm eigentlich gehören, aufgrund der Bindung durch die Sünde und den Tod entrissen werden. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, seid nicht mutlos meiner Drangsal gegenüber, sondern seht es als eure Ehre an, denn Gott macht keine Fehler, er macht alles gut. Und nun ist der Apostel Paulus so überwältigt von dem, was er uns in kurzen Worten gesagt hat, von diesem Geheimnis des Christus, von der Liebe Gottes und von unserer Stellung, die wir jetzt einnehmen dürfen, dass er einfach auf seine Knie niederfällt und betet. Lieben, wir haben das große Vorrecht, im Worte Gottes Einblicke nehmen zu dürfen in Herzen von Menschen, die Gott in besonderer Weise nahestanden, ja in einem Fall sogar in das Herz unseres Herrn Jesus Christus selber, der ja, wie Paulus sagt, Gott gepriesen in Ewigkeit ist. So haben wir zum Beispiel im Johannes 17 das sogenannte hohe priesterliche Gebet unseres Herrn. Hier haben wir das Gebet des Apostels Paulus. Lieben, beim hohen priesterlichen Gebet wollen wir aber doch sehr zurückhaltend sein. Denn dass der Sohn mit seinem Vater im Himmel spricht, das ist schon eine solche Gnade, dass das die Jünger erleben durften. Und dass Gott uns durch seinen Geist im Evangelium Johannes Kapitel 17 uns miterleben lässt, was der Sohn seinem Vater sagt. Aber wir wollen einmal daran denken, ich nehme aus diesem Gebet nur zwei Hauptpunkte heraus. Vater, ich habe dich verherrlicht. Das Werk, das du mir gegeben hast, das habe ich vollendet, vollVollbracht. Da merken wir, ich glaube nicht, dass ein Kind Gottes es wagt, so vor Gott hinzutreten und dieses Gebet nachzuvollziehen. Denn wer könnte denn von uns sagen, Vater, wir haben dich so verherrlicht und das Werk, das du uns gegeben hast, das haben wir vollbracht. Hier dürfen wir nur sagen, zieht eure Schuhe aus, denn hier betreten wir heiliges Land. Bei dem Gebet des Apostels sieht die Situation vom Ausgang her anders aus. Paulus war ein Mensch von Fleisch und Blut mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir und auch hatte er seine Vorgeschichte. Wir wissen, dass er einmal sogar ein Feind der Gemeinde war. Und deshalb sagt er ja auch, ich kann es nur immer wieder als die größte Gnade Gottes rühmen, dass ich, der Allergeringste, befähigt wurde, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und Paulus hat es immer als ein Vorrecht angesehen, sein Leben für den Herrn hinzugeben. Und wir wissen ja aus der profanen Geschichte heraus, dass Paulus ja auch im Jahre 67, also etwa 6 Jahre, nachdem er den Brief hier geschrieben hat, vielleicht schon sogar 66 unter dem Kaiser Nero, dann durch das Schwert getötet wurde. Er war zwar Jude, hätte dadurch eigentlich gekreuzigt werden müssen, wie Petrus gekreuzigt wurde, aber weil er auch die römische Staatsbürgerschaft hatte, durfte er als römischer Staatsbürger nicht gekreuzigt werden, sondern der Kaiser von Rom, Nero, hat angeordnet, dass er durch das Schwert hingerichtet wird. Der Geist Gottes hat ihn darauf vorbereitet. Er schreibt in seinem letzten Schreiben im 2. Timotheusbrief, ich weiß, dass die Zeit meines Abscheidens gekommen ist und ich als ein Schlachtopfer hingegeben werde. Für Paulus war es der größte Ruhm seines Abschiedes, auf diese Weise den Herrn noch einmal zu verherrlichen. Aber hier kniet er nun nieder und betet. Es ist schön, dass wir hier in dieser Stelle, wie auch im Psalm 95 und in Daniel 12, einige Stellen finden, dass das Knien in besonderer Weise die würdige Haltung ist. Und wir beten in der Mittwochabendstunde in unserer Gemeinde immer noch kniend. Und ich bin dankbar, dass wir das tun und wir wollen das auch fortsetzen. Das ist kein Gesetz, das ist kein Befehl oder Gebot. Aber der Herr Jesus hat fast immer vor seinem Vater niedergekniet und gebetet. Paulus tut es, die Psalmisten tun es. Und es ist eines der würdigsten Haltungen des Betens. Und wenn ich in der Evangelisation Aussprache habe und ich habe erkannt, dass jemand bereit ist, sein Leben dem Herrn Jesus zu übergeben, dann frage ich ihn immer, ob er bereit ist, mit mir niederzuknien und sein Leben dem Herrn zu übergeben. Das ist nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern das ist das Zeichen einer echten, tiefen Hingabe. Und so betet der Apostel Paulus kniend und er rühmt den Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln auf Erden benannt wird. Nun kann ich aus Zeitgründen natürlich nicht alles da nennen, aber ich denke daran, dass hier Paulus mindestens mal auch an die Engelwelt denkt. Denn auch die Engelwelt sind geschaffene Geschöpfe Gottes. Er denkt an das Volk Israel, an sein irdisches Volk. Er denkt natürlich wohl zuerst an die Gemeinde, die ja sein Leib ist. Aber wir dürfen auch hier an die Nationen denken, ihr Lieben. Denn die Verheißung, die erste Verheißung in 1. Mose 12, die Abraham gegeben wurde, die muss ja in Erfüllung gehen. Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Auch das wird einmal kommen im tausendjährigen Reich. Und um was betet der Apostel? Es ist erstaunlich. Dieses Gebet des Apostels können wir in 30 Sekunden ganz aufmerksam lesen. Es ist für mich immer eine gewaltige Herausforderung, dieses Gebet. Und auch Grund zur Beugung. Denn die Bibel sagt ja an einer Stelle, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Und ihr Lieben, wenn wir einmal unser Beten überprüfen, machen wir oft sehr viele Worte und sagen oft recht wenig. Bei dem Paulus ist hier gerade umgekehrt. der sagt mit sehr wenigen Worten außergewöhnlich viel. Und es ist erstaunlich, was dieser Mann im Gefängnis, mit was er sich jetzt da beschäftigt. Er sagt nicht, Vater, jetzt komme ich einmal zu dir und bitte dich, dass du mir Einschränkungen in meinem Leiden gibst, dass du mich doch auch einmal befreist aus diesem Laster, dass meine Ketten endlich einmal fallen, das ist doch dir möglich. Nein, er bittet um uns, um diejenigen, die in Ephesus sind. Und der Brief an Ephesus war ja ein Rundschreiben. Und das, was er den Korinthern in einem Brief schreibt, das, was ich euch schreibe, das schreibe ich allen Versammlungen. Diese Briefe des Apostels Paulus sind zeitlos für alle Kinder Gottes gültig, weil er der Apostel der Nationen ist. Und sie sind auch gültig für die, die aus den Juden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Denn da ist kein Unterschied mehr. Da ist nicht mehr Jude noch Heide, sondern eins in Christus. Um was bittet er? Nachdem er den Eingang seines Gebetes uns vor Augen gestellt hat, und der ist auch schon ganz bezeichnend. Er, dieser Vater im Himmel, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und dann nennt er 5 Punkte. Da heißt es zuerst einmal, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Bitte Nummer 1. Bitte Nummer 2, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Bitte 3, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und Punkt 4, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Bitte 5, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Die ersten 4 Punkte, Kraft, Glaube, Liebe, Erkenntnis, könnten wir nun darauf anlegen, dass es tatsächlich um ein Wachstum geht. Denn der Apostel Paulus war durch den Geist Gottes geleitet, ein hervorragender Seelsorger. Er kannte die Herzen seiner Zuhörer. Aber er kannte auch sein eigenes Herz. Und deshalb weiß er im Glaubensleben, Stillstand im Glaubensleben ist immer schon Rückschritt. Und deshalb ist die Bibel fortwährend in allen diesen Aussagen, die er gemacht hat an die Gläubigen, immer darauf aus, zu wachsen. Er sagt selber von sich im Philipperbrief, ich vergesse, was da hinten ist, aber ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, laufet in der Arena, richtet eure Blicke auf den Herrn hin. Die Philipper, mit denen er sehr, sehr eng verbunden war, es war eine der wenigen Gemeinden, die ihn unterstützt haben noch. Und von ihnen hat er auch die Unterstützung angenommen, weil er wusste, da war eine echte liebende Verbindung. An diese Gemeinde schreibt er, ich ermahne euch aber, dass ihr in dieser Liebe, er sagt, nicht stehen bleibet, sondern noch wachset in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Da könnte man sagen, Paulus, bist du denn mit gar keinem Zustand in der Versammlung? Bist du denn mit gar keinem Zustand bei den Geschwistern, bei den Kindern Gottes zufrieden? Da würde er, ohne sich zu entschuldigen, nein, ich bin nie zufrieden. Denn in dem Moment, wo er auf diesem Punkt stehen bleibt, da geht es rückwärts. Denn Stillstand ist Rückstand. Wie meint er denn das? Lieben, ich erlebe es in meinem eigenen Leben immer wieder, manchmal etwas traurig. Ich kann von den Segnungen des letzten Jahres heute nicht mehr leben. Ich kann auch von den Segnungen, die wir hier empfangen haben, nächste Woche schon nicht mehr leben. Und wenn ich ab heute Abend meinetwegen sagen würde, die Segnungen, die ich hier in Zavelstein erleben durfte, die genügen mir, dann würde ich schon nächste Woche in meinem Glaubensleben nicht zunehmen, sondern abnehmen. Und deshalb müssen wir fortwährend den Zufluss des Heiligen Geistes haben. Und deshalb müssen wir fortwährend neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Beim Essen verstehen wir das sehr gut. Da sind wir uns völlig einig, dass wir mindestens dreimal am Tag wieder was Neues essen müssen. Wir könnten ja auch sagen, das haben wir doch heute so gut gegessen, lassen wir mal das 14 Tage sein. Nein, sagt da unser Fleisch, kommt gar nicht in Frage. Jeden Tag Neues zu uns nehmen, damit wir nicht abnehmen, sondern damit wir zunehmen. Nur manchmal wäre es ja fleischlich besser, wenn wir tatsächlich abnehmen würden. Das ist aber eine andere Sache. Geistlich auf jeden Fall sollen wir fortwährend zunehmen. Und das geschieht eben nur, wenn wir nicht von den Reserven nehmen, sondern wenn wir fortwährend Neues hinzubekommen. Und so wagt er es den Philippern zu sagen, sie sollen noch mehr zunehmen in der Liebe und in der Erkenntnis Gottes. Und deshalb seine Bitte, dass wir in allem zunehmen, in der Kraft, im Glauben, in der Liebe, in der Erkenntnis, nur beim Ende habe ich den Eindruck, da geht es dann nicht mehr. Denn Fülle ist nun einmal Fülle. Überfüllend, überströmend, mehr gibt es nicht mehr. Wir wollen uns die einzelnen Punkte noch kurz anschauen und dann morgen Vormittag noch etwas den Abschluss machen. Da sagt er jetzt auch noch einen Punkt ganz besonders. Gott, der Herr, der Vater im Himmel, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Lieb mich aber einmal Bruder Sauer noch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich diesen gesegneten Bibelschullehrer kennengelernt habe. Der hat ja sehr wertvolle Bücher geschrieben. Der Triumph des Gekreuzigten war jahrzehntelang eigentlich die Literatur für alle dienenden Brüder und auch für alle aufgeschlossenen Kinder Gottes. Er war ein vom Herrn besonders Begnadigter. Und als ich ihn 1959 einmal, ich habe sehr viel von ihm lernen dürfen, in seinen Freizeiten und in seinen Bibelwochen, und dadurch weiß ich ja auch manches von der Heiligen Schrift. Da sagte er einmal, im Worte Gottes kommt es manchmal auf ein Wort an, in besonderer Weise. Und dann sagte er, und denkt daran, wenn ihr Epheser 3, Vers 14 lest, dass es da heißt, er gibt euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und hat er uns das ausgeführt. Er sagt, es hätte genauso auch dastehen können, er gibt euch von seinem Reichtum. Das wäre auch schon viel. Aber er sagt, nein, Gott gibt nicht nur von seinem Reichtum, sondern er gibt nach seinem Reichtum. Und liebe, wenn ein wirklich reicher Bruder, das gibt es ja auch, ich denke an unseren Bruder Deichmann, der diese Haufen Schuhgeschäfte hat, der gibt aus seinem Reichtum, den er hat, wirklich nach seinem Reichtum Millionen und Millionen für die Arbeit, die er dort in Indien aufgebaut hat. Wenn er 10.000 Euro geben würde, hätte er auch von seinem Reichtum gegeben. Aber wenn er nach seinem Reichtum, er soll ja sogar Milliardär sein, wenn er nach seinem Reichtum gibt, da muss er schon tüchtig in die Tasche greifen. Wisst ihr, wir haben in der Jugendarbeit immer einen kleinen Chorus gehabt und der heißt, Gott, der so groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Menschlein nur so kleine Herzen haben. Wisst ihr, wir leben geistlich gesehen manchmal ganz gerne unter unseren Verhältnissen. Vom Fleische her, vom Weltlichen her, wollen wir alle über unsere Verhältnisse leben. Aber vom Geistlichen her sind wir manchmal sehr anspruchslos. Und da sagt die Heilige Schrift, das sollt ihr gar nicht sein. Gott wird geehrt, wenn wir von ihm vieles erwarten, wenn wir zu ihm sagen, wir wissen, dass du ein reicher, gütiger, großzügiger Vater bist und dass deine Schatzkammer uns offen steht. Wir begrenzen den Segen, den Gott uns geben will, immer nur durch unsere Herzenshaltung. Und wer viel von Gott erwartet, der ist nicht unverschämt, sondern das wird ein Mensch, den Gott überströmend segnen wird. Und deshalb gibt er nach dem Reichtum seine Herrlichkeit. Und das ist jetzt der Punkt. Er gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit die Kraft, die wir in Anspruch nehmen. Da kann kein Kind Gottes sagen, dass sein Glaubensleben kraftlos ist. Das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass die Kraft Gottes nicht ausreichen würde. Die ist so groß, dass sie für uns alle überströmend reichen wird. Ihr Lieben, die Kraft Gottes ist größer als die Atomkraft. Die Kraft Gottes ist größer als die Anziehungskraft der Gestirne. Die Kraft Gottes ist unbegrenzt. Und diese Kraft, sagt das Wort hier, diese Kraft, die soll gestärkt werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Und das ist die Kraft, von der wir am Anfang gesprochen haben und von der er dann am Ende sagt, dass er über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt.